Reisen mit leichtem Gepäck, so heißt unsere Predigtserie. Dritter Teil schon. Und wir machen uns Gedanken darüber, über die Dinge, die unser Leben oftmals belasten wollen und die Reise des Lebens erschweren. Heute wollen wir uns ein Gepäckstück anschauen. Das heißt Bitterkeit. Und ich weiß, dass eine ganze Reihe Menschen damit zu kämpfen haben und dass eine riesige Last ist, die sie in ihrem Leben mit sich rumschleifen. Man wundert sich manchmal über Reaktionen von Leuten. Da hast du den Eindruck, du hast irgendeinen falschen Knopf gedrückt und plötzlich geht die Explosion los. Gott will uns helfen, dass wir diese Bitterkeit erkennen, entdecken und dann auch loswerden. Und darum soll es in dieser Predigt gehen. Wir tauchen ein in den Text im Hebräerbrief im 12. Kapitel, die Verse 12 bis 15. Darum stärkt die müden Hände. Mir gefällt der Ausdruck des Hebräerbriefschreibers hier, stärkt die müden Hände. Und ich erlebe gerade, dass eine ganze Reihe Leute echt müde sind durch die Situation und Herausforderungen. Und hier sagt das Wort Gottes, es gibt eine Kraftquelle, die müden Hände zu stärken und die wankenden Knie. Tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Also es geht um Gesundheit und jetzt zeigt uns gleich der Text, was uns krank macht, weil da gibt es eine Wurzel und diese Wurzel heißt Bitterkeit. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Jesus, ich bete, dass du uns dein Wort öffnest, die Wurzel der Bitterkeit uns zeigst und danke, dass du es nicht dabei belässt, sondern dass du uns hilfst, hineinzutreten in ein leichtes Leben, befreit von jeder Unvergebenheit, von jeder Bitterkeit. Danke, dass du dieses Gebet hörst und tu dein Werk jetzt in jedem einzelnen Herzen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Eine moderne Übersetzung, die Hoffnung für alle, drückt das so aus und sagt, die Wurzel der Bitterkeit, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Es ist eine sehr interessante Formulierung, dass hier das Wort Gottes sagt, dass wir darauf achten sollen, nicht an Gnade zu mangeln, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anstiftet. Es ist also so, dass Bitterkeit um sich greift. Es zerstört nicht nur das eigene Leben, sondern es zerstört auch die Beziehung im Umfeld. Die Bibel sagt sogar, als Kirche müssen wir auch aufpassen, weil das eine Gefahrenquelle ist. Der Hauptgrund von ganz vielen verrückten Reaktionen bei Menschen ist eine Wurzel der Bitterkeit. Irgendwann kam Bitterkeit mal ins Leben und fängt an, seine zerstörerische Kraft zu zeigen. Bitterkeit und Groll sind Sünde, führen zum Streit und eben auch zur Selbstvernichtung. Es ist zerstörend, tötend. Es gibt so gewisse Dinge, die manchmal aufpoppen, vielleicht eine Kränkung, die Jahre zurückliegt oder ein Ereignis, das man nicht wirklich zu Gott gebracht hat. Und im Vorfeld dieser Predigt bei der Vorbereitung dachte ich so bei mir selbst, mit der Bitterkeit, Gott, so viel habe ich eigentlich damit nicht am Hut. Ich achte immer sehr genau, dass meine Seele irgendwie rein, sauber bleibt und ich achte darauf, ein weiches Herz zu behalten. So eine Art Seelenhygiene, das ist mir schon immer wichtig gewesen. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir über eine Situation, die noch gar nicht so lange her ist, wo eine Wurzel der Bitterkeit in meinem Leben plötzlich aufgepoppt ist. Und zwar in einer Art und Weise, dass ich einen Schreck über mich selbst bekommen habe. Der Grund dafür liegt Jahre zurück. Nicole und ich waren frisch verheiratet, waren in der Nähe von Stuttgart und sie setzte ihre Ausbildung in der Verwaltung dort fort auf dem Rathaus. Und da gab es einen Vorgesetzten in ihrem Leben und dieser Mann war sehr cholerisch unterwegs. Ganz oft, es war an der Tages- Ordnung, dass es Wutausbrüche gab. Und sie erzählte mir das. Und was tut ein guter Ehemann? Na, er rückt die Sache zurecht. So wollte ich aufs Rathaus gehen und mal richtig Alarm machen. Aber meine Frau hat mich zurückgehalten. Und so blieb es nur bei dem Gedanken und eben nicht bei dem Gespräch. Ich kann dir nicht beantworten, ob das gut gewesen wäre, wenn ich losmarschiert wäre, aber es kam nicht dazu. Jetzt, viele Jahre später, kam es wieder zu einer Situation, wo jemand meiner Prinzessin, meiner Frau, meinem Lieblingsmenschen ganz, ganz ungerecht entgegentrat. Und ich hörte davon und dann kam etwas in Gang. Und wenn du ärgerlich bist, die Bibel sagt, im Zorn sündigt nicht. Aber wenn du ärgerlich bist, dann ist es extrem schwierig, wenn du anfängst, eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen oder eine WhatsApp abzusenden. Das ist gefährlich. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Jetzt war dieser Knopf aber gedrückt bei mir. Hey, der rote Knopf war gedrückt. Und was passierte? Eine Explosion von mir der anderen Person gegenüber. Ich bin so dankbar, dass wir das wieder in Ordnung bringen konnten. Ich habe dann das Gespräch gesucht und ich habe mich für meine zu heftige Reaktion entschuldigt und war dankbar, dass mein Gegenüber sagte, ah, jetzt bin ich aber glücklich, dass du auch ein Mensch bist aus Fleisch und Blut. Und damit war das wieder aus der Welt. Aber ich dachte so, wow, jetzt kann ich nachvollziehen, warum manche Menschen hochgehen, weil es eine Situation gab, eine Wurzel in ihrem Leben, die so über die Jahre ihre Arbeit getan hat. Und Gott will nicht, dass wir mit diesem schweren Gepäck durchs Leben gehen. Gott will uns befreien davon. Und wir wollen uns das mal anschauen. Wir wollen an die Wurzel der Bitterkeit gehen, Dinge anschauen, die dazu geführt haben. Und wir wollen auch sehen, wie man das behandelt. Seid ihr bereit dafür? Dann gehen wir an den ersten Punkt. Wir schauen uns ein paar Ursachen an von Bitterkeit. Zunächst einmal stelle ich fest, dass Verletzungen, die herbeigeführt werden durch Menschen, die uns nahestehen, viel, viel intensiver und stärker sind wie Leute, mit denen wir eigentlich nicht so viel am Hut haben. So, wenn dir im Straßenverkehr etwas passiert, jemand dir die Vorfahrt nimmt oder vielleicht auch noch den Scheibenwischer macht und so weiter, hey, easy, den siehst du vielleicht nie wieder. Schwieriger ist es, in ganz engen Beziehungen. Und die kleinste Zelle ist nun mal die Ehe und die Familie. Und wenn da Verletzungen auftreten zwischen Ehepaaren, Eltern und Kindern in dieser Schiene, dann ist das etwas, was viel, viel mehr mit uns macht, wie bei Leuten, mit denen wir nicht so viel zu tun haben. Ich erlebe, dass Menschen mit einer Wurzel der Bitterkeit durchs Leben gehen, weil sie enttäuscht wurden von ihrem Ehepartner. Weil Erwartungen nicht erfüllt wurden. Man hat vielleicht auch schon aufgegeben, darüber zu reden. Vielleicht ist es sogar zum Treuebruch gekommen, dass einer der beiden fremdgegangen ist, sich auf eine andere Beziehung eingelassen hat, dann wieder umgekehrt ist. Aber da ist etwas passiert, ein Bruch, der etwas mit dem anderen gemacht hat. Die Bibel warnt davor und zeigt uns auf, dass wir Acht geben sollen, besonders auf diese enge Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, nämlich die Ehe. Im Buch Prediger, 7. Kapitel, Vers 26. Bitterer als den Tod, hör zu, fand ich die Frau, die Netzen gleich ist und deren Herz Fangstricke, deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen, der Sünder aber wird durch sie gefangen. Hier wird vom Ehebruch gesprochen. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Gespräche ich in den letzten 25 Jahren schon geführt habe, wo ein gebrochener Mensch mir gegenüber saß, weil es genau dazu gekommen ist. Und ich möchte euch als Ehepaare einladen, dass ihr genau darauf achtet, weil der Feind will ganz tricky kommen. Erstmal wirst du es vielleicht nur als Schmeichelei empfinden, wenn dir jemand gegenübertritt, dann wird plötzlich mehr empfunden und der Feind versucht so sein Netz auszuwerfen. Lass dich nicht fangen. Ich sehe Familien, die durch diesen Treuebruch zerstört wurden, Bitterkeit der Kinder gegenüber den Eltern entstanden ist. Achte besonders auf die Beziehung deiner Ehe. Und wenn du weißt, hey, das sind Sachen, die meinen Partner in irgendeiner Weise angefangen haben, bitter zu machen, dann bringt es gemeinsam vor Gott. 2. Timotheus 2, Vers 22, das kann man sich gut merken, die Bibelstelle. Da sagt Paulus zu Timotheus, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Wie viele unter uns wissen, dass man keine jugendlichen Begierden haben muss, nur um jung zu sein? Ich habe mal gehört, jemand sagt, im Seniorenheim, da lodert die Flamme der Erotik und Liebe am hellsten. Du kannst 80 sein und mit jugendlichen Lüsten kämpfen. Jemand sagt, weißt du, die Gefühle überrollen mich einfach. Ich kann nichts dafür. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir können Versuchungen und Gedanken schwer bremsen. Sie kommen angeflogen. Aber du kannst etwas dagegen tun, dass du dich darauf einlässt. Schau, wenn gute Freunde dir helfen wollen, dass du aufpasst, dass du sensibel wirst. Tu es nicht als Eifersucht ab, wenn dein Partner dir sagt, hey, ich spüre, da ist eine Gefahr. Da ist jemand, der will mehr von dir, wie einfach nur Freund sein und einen Gesprächspartner haben. Die zweite Achse ist, Leute sind bitter geworden, weil die Beziehung zu ihren Kindern so schwierig geworden ist. Auch hier sagt die Bibel uns etwas, Sprüche 17, Vers 25. Ein törichter Sohn bedeutet für seinen Vater Verdruss. Und jetzt kommt's. Und Bitternis für die, die ihn geboren hat. Es kann vorkommen, dass das Verhalten der eigenen Kinder zur Bitterkeit bei den Eltern führt. Wir gehen einen Schritt weiter. Verletzende Worte. Bittere Worte, die gesprochen werden. Vielleicht hat ein Elternteil von dir gesagt, dass du dumm bist und dass aus dir nie etwas wird. Dass jemand dich verspottet hat über dein Aussehen. Vielleicht hat ein Lehrer sich lustig gemacht über dich. Im Musikunterricht hat er dich aufstehen und vorsingen lassen, obwohl er genau gewusst hat, dass du nicht so eine herrliche, brillante Stimme hast wie Martin Bankert. Und dann stehst du da mit hochrotem Kopf, versuchst irgendwie einen geraden Ton zu bringen und die ganze Klasse lacht. Ich glaube, dass dieser Quatsch abgeschafft wurde, gell? Aber zu meiner Zeit, da gab es das noch. Psalm 64, Vers 4 bis 5. Verbirg mich vor der Verschwörung der Übeltäter, vor dem Aufruhr derer, die Böses tun, die ihrer Zunge gleich einem Schwert geschärft, bitteres Wort als ihren Pfeil angelegt haben, um im Versteck auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Da werden die Pfeile abgeschossen, die vorher mit der Spitze in die Bitterkeit getunkt wurden. Mit dem Ziel, dich zu treffen und in dir etwas auszulösen, das wie ein schweres Gepäckstück ist, das wir durchs Leben schleifen. Ich erinnere mich gut an meine Fahrschule. Ist schon ein bisschen her, aber an meinen Fahrlehrer, den werde ich nie vergessen. Warum? Weil es so ein richtig rustikaler Bursche war und ich so oft miterlebt habe, wie er giftige Pfeile geschossen hat in alle Richtungen. Auch seine Frau wurde nicht verschont. Mehr wie einmal begrüßte er sie mit, na hallo, mein dicker Raddampfer. Ich selbst habe auch so ein paar Pfeile bekommen. Er wohnte in der Nachbarschaft. Ich hatte bei irgendeiner Fahrübung und Fahrschule ist ja, dass man auch Fehler macht und lernt dadurch, hatte ich irgendwas übersehen, bin ausgestiegen und hörte ihn, wie er mir hinterher rief. Ich hörte ihn sogar noch schreien, als die eigene Wohnungstüre zuging. Er rief, Oppermann, bin ich dankbar, dass ich nicht so dumm bin wie du. Ja, keine Sorge, ist längst verarbeitet, aber ich wollte es euch einfach mal mitgeben, dass sowas auch in einer Fahrschule passieren kann. Er sagte, dein Kopf ist zu klein, um all das viele Stroh zu beherbergen, das da drin ist. Hey, Worte können so viel Bitterkeit auslösen. In Ehen, in Familien, im zwischenmenschlichen Bereich, sogar in Kirchen. Drittens, unerfüllte Erwartungen. Einige Menschen sind bitter geworden, weil sie Dinge erwartet haben von anderen Menschen, die diese Leute ihnen vielleicht nie geben konnten. Oder sie sind bitter geworden, weil es Schicksalsschläge im Leben gab und man sich die Frage stellt, Gott, warum hast du das zugelassen? Und dann wird Anklage gegen Gott erhoben. Ich weiß gut, eine junge Frau, die so gebetet hat, dass die Ehe ihrer Eltern nicht geschieden wird. Die Ehe wurde geschieden und sie war bitter im Herzen und war voller Anklage Gott gegenüber. Ich möchte sagen, es ist nicht Gott. Gott ist nicht dein Feind. Gott will dein Freund sein. Jesus hat ganz deutlich eine Trennungslinie gezogen in Johannes 10, Vers 10. Dort sagt Jesus, es ist der Teufel. Er ist der Feind, der gekommen ist, um zu zerstören. Er will sich rauben und nehmen, was ihm nicht gehört, um es dann zu zerstören. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben im Überfluss. Das ist Jesus. Er gibt Leben im Überfluss. Der Teufel ist der, der gekommen ist, um zu zerstören. Und wenn du gerade da bist mit Fragen in deinem Leben, wenn du Gott beschuldigst und zornig bist auf ihn, hey, dann kehr um. Tu Buße. Gott ist nicht dein Problem. Er ist nicht der, der gegen dich ist. Er ist für dich. Er ist der Liebhaber deiner Seele. Du warst auf die falsche Person bisher wütend. Lass es wieder zu, dass seine Liebe in dein Leben hineinkommt. Gib Bitterkeit des Teufels keinen Raum, weil es zerstört nur dein eigenes Leben. Viertens. Neid, Eifersucht und Stolz. Und hier in dem vierten Punkt habe ich gleich mein ganzes Paket gemacht. All diese Dinge machen das Leben der Menschen bitter. Im Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, da kannst du ab dem Vers 38 so ein Psychogramm einer Familie mal anschauen. Eine Familienkonstellation, wie sie tausende Male auch in Deutschland vorkommt. Da gibt es Papa und Mama und dann drei Kinder, zwei Mädchen, einen Bruder und sie werden uns auch mit Namen genannt. Auch wo sie wohnen nämlich in Bethanien, das heißt übersetzt Haus des Elends. Würdest du da gern wohnen? Es muss schon seinen Grund haben, warum dieser Ort diesen Namen bekommen hat. Irgendetwas ist dort passiert. Da haben die Menschen gesagt, das ist wirklich ein Ort des Elends. Offensichtlich wurde Gott auch nicht mehr richtig wahrgenommen. Selbst als Jesus dorthin kam, ist es einer Frau passiert, nämlich der Martha. Und wahrscheinlich habt ihr schon gewusst, ich spreche von Martha, Maria und Lazarus. Sie war so beschäftigt mit all den Dingen im Haus des Elends, dass sie Jesus übersehen hat. Man kann Jesus aus den Augen verlieren, wenn man bitter geworden ist. Martha heißt übersetzt die Herrin, Gebieterin, die Herrscherin. Sie hat ihre Bitterkeit kompensiert durch Arbeit, Manipulation und Anklage gegen andere. Schau, Bitterkeit kommt immer heraus. Was das Herz voll ist, wird in den Mund übergehen. So, diese Martha hat versucht, durch Leistung andere Menschen und auch Gott zu beeindrucken. Dann fängt sie an, auch über ihre Schwester schlecht zu reden. Das ist eine Folge von Bitterkeit, wenn man anfängt, über seine Geschwister schlecht zu reden. Da war Neid und Stolz. Erstmal Neid auf die Schwester, die in ihren Augen das offensichtlich falsch gemacht hat. Und Stolz auf die eigene Leistung. Und dann wird der Dienst für Jesus auch immer schwerer, immer herausfordernder. Unsere Umgebung prägt uns, negatives Reden steckt an, ob das in der Familie oder am Arbeitsplatz ist. Martha, die Herrin, Gebieterin und die Herrscherin, hat ihre Bitterkeit versucht auszugleichen durch viel, viel Leistung und Arbeit. Und dann kam das negative Reden auch dazu. Maria übrigens, ihr Name heißt übersetzt Bitterkeit und Betrübnis. Es gibt durchaus Theologen, die sagen, oh, es war genau diese Maria, die wir in Lukas Evangelium im 7. Kapitel finden, in dieser Geschichte, wo die Sünderin kam und Jesus gesalbt hat und ihre Tränen gingen auf seine Füße und sie hat mit ihren Haaren die Füße getrocknet. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ihre Art, Bitterkeit auszugleichen, war ein wildes, ungezügeltes, sündiges Leben. Und jetzt kommt sie zu Jesus, erfährt Vergebung und damit auch Befreiung von Bitterkeit. Nachdem die Eltern der einen Tochter den Namen Herrin, Gebieterin, Herrscherin gegeben haben, der nächsten Bitterkeit und Betrübnis, finde ich so erleichternd, dass dann noch ein Junge kam und dessen Name heißt Lazarus, Gott hilf. Jesus war übrigens sehr oft in Bethanien. Es zählt zu einem seiner Lieblingsorte. Man kann es kaum glauben, aber Haus des Elends, dort ging er hin, um diese Menschen zu treffen. Jesus schreckt also nicht zurück vor Menschen, die in ihrem Leben schlimme und schwierige Erfahrungen gemacht haben und dann vielleicht auch in eine Bitterkeit hineingekommen sind. Jesus, er schreckt davor nicht zurück, sondern er will Heilung und Wiederherstellung bringen. Genau diese Menschen sucht Jesus auf. Wenn du heute Morgen hier bist und du spürst, hey, da ist eine Wurzel der Bitterkeit. Hey, Jesus ist dir ganz, ganz nahe und er will dich erlösen von diesem schweren Gepäckstück. Er will dich befreien und hineinhelfen in ein leichtes Leben. Der nächste Punkt, den finde ich so entscheidend. Du sagst auch, wie werde ich denn Bitterkeit los? Und das wollen wir in 3 Schritten anschauen. Gottes Heilmittel für Bitterkeit ist Vergebung, Segnen und gute Taten. Wir schauen uns mal 3 Steps an. Zunächst einmal, wenn du Vergebung loswerden willst, dann musst du es erkennen und zugeben, dass du verletzt worden bist mal in einem Bereich deines Lebens. Wer weiterhin stolz durchs Leben marschiert und sich sagt, nö, Bitterkeit ist überhaupt nicht mein Thema und außerdem geht das auch gar niemand was an, das ist mein privates Ding, der wird weiterhin mit dem schweren Gepäckstück der Bitterkeit und Unvergebenheit durchs Leben gehen. Wir müssen also erkennen, da gab es Situationen und die gab es in jedem Leben, wo wir unfair behandelt wurden, wo uns Menschen Negatives angetan haben, wo Pfeile der Bitterkeit geschossen wurden und ihr Ziel getroffen haben. Und das müssen wir erkennen. Denk doch mal gerade daran, an eine Person, mit der du deine Schwierigkeiten hast, wo du spürst, das ist nicht in Ordnung und da braucht es Vergebung. Einige müssen ein bisschen nachdenken, andere, denen fällt sofort jemand ein. Du sagst, oh, woher weiß er das jetzt? Ich weiß es. Dem einen fällt sein Ehepartner ein, dem nächsten seine Eltern vielleicht, enge Freunde, die einen enttäuscht haben. Einige denken vielleicht auch an ihren Pastor jetzt. Ich hoffe nicht so viele. Arbeitskollegen, Nachbarn. Wir müssen es erkennen und zugeben. Zweitens, entscheide dich für die Freiheit. Wir müssen uns entscheiden, uns von Bitterkeit zu lösen. Ich bin so dankbar, dass Gott uns einen freien Willen geschenkt hat. Er hat dir einen freien Willen gegeben. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden dafür, weiterzugehen mit schwerer Last deines Lebens oder sie abzugeben bei Gott. Schau, der Schöpfer hat keine Marionetten gemacht, die genauso handeln und reagieren, wie er das gerade vorsieht. Nein, er hat Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und wir können uns entscheiden, mit ihm durchs Leben zu gehen, ihm unsere Vergangenheit zu bringen oder sie mit uns rumzuschleifen. Beides ist möglich. Hab die Bereitschaft, Sünde und Unvergebenheit dir zeigen zu lassen. Negative Gedanken. Stell dich dem. Verdräng den Schmerz nicht und spiel's auch nicht herunter. Schaut genau drauf, was der Heilige Geist dir offenbart und bring's im Gebet zu ihm. Dinge auszusprechen, zu vergeben, heißt auch nicht unbedingt, dass man's gleich vergisst. Es ist oft ein Prozess. Aber in diesem Prozess tut Gott sogar das Wunder, dass man Dinge vergisst. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott das so oft in meinem Leben schon getan hat, dass ich irgendwelchen Mist, der passiert ist, zu ihm bringe, um Vergebung bitte, Vergebung ausspreche und dann erlebe, dass er sogar die Erinnerung ausschalten kann an dieses negative Erlebnis. Das ist ein Wunder, das kann nur Gott tun. Er allein. Wie oft habe ich Menschen gehört, die sagen, ich kann das nicht vergeben. Das war zu viel. Hey, ich kann nicht heißt immer, ich will nicht. Es ist immer eine Willensentscheidung und das bildet die Grundlage. Und dann lernst du drittens, Vergebung anzunehmen und dem anderen seine Schuld zu erlassen. Im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel, Vers 23, es lohnt sich, diese Verse sich mal anzuschauen. Petrus eröffnet das Gespräch und er stellt eine Frage an Jesus. Er sagt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Ich finde das so eine sympathische Frage, oder, von Petrus. Er sagt, jetzt 7-mal, da muss doch irgendwann die Grenze erreicht sein, wo es gut ist. Und Jesus sagt, no. 7-mal, mein Freund, da bist du weit entfernt. Jesus sagt, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und um das richtig deutlich zu machen, erzählt er eine Geschichte. Und zwar von einem Mann, der bei einem König sehr viele Schulden hatte. Nämlich genau 10.000 Talente, umgerechnet 25 Millionen Euro. Empfindet irgendjemand, dass das eine Menge Geld ist? Ich dachte so bei mir selbst, der muss 25 Mal bei Günter Jauch antreten und die 1-Millionen-Frage richtig beantworten. Dann ist er raus aus der Nummer. 25 Mal. So, dieser Mann kommt zum König mit dieser riesigen Schuld. Ach übrigens, das Jahresgehalt von Herodes Antipas war damals 500.000 Euro, also 200 Talente. Und Jesus spricht hier in einer unglaublichen Summe und sagt, hey, unvorstellbar, was für eine Schuldenlast. Und dann kommt dieser Mann zum König und ihm wird die ganze Schuld erlassen. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Du marschierst vorher hin mit dem Gedanken, oh, ich komme in den Knast, da komme ich nie wieder raus aus der Nummer. Ich werde als Sklave arbeiten, hart arbeiten müssen, jeden Tag meines Lebens. Ich werde nie wieder die Schuld loswerden. Und dann wird sie dir erlassen. Was für ein Glücksgefühl muss das gewesen sein, als dieser Mann durch die Türe ging, in die Freiheit. Ich glaube, er hat einen tiefen Atemzug genommen. Oh, fühlt sich das Leben gut an. Die ganze Last der Schuld ist weg. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Leider hat dieser Mann einen entscheidenden Fehler gemacht. Er vergisst schnell, wie viel ihm erlassen wurde. Und dann kommt jemand zu ihm, der hat, sage und schreibe, 35 Euro Schulden. Und dieser Mann ist knallhart. Er sagt seinem Gegenüber, ich erlasse dir deine 35 Euro nicht. Du wirst mir jeden Cent zurückbezahlen, ansonsten schmeiße ich dich ins Gefängnis. Der König, der vorher so großzügig war, bekommt Wind davon und schickt seine Folterknechte aus, um diesen hartherzigen Mann, dem so viel erst vergeben wurde, zu nehmen und ins Gefängnis zu schmeißen. Eine brutale Geschichte, wenn du mich fragst. Aber Jesus führt sie genauso auf, weil er uns etwas deutlich machen will. Unvergebenheit, Wurzel der Bitterkeit, zerstört unser Leben. Und die Folterknechte, die stehen für nichts anderes wie für dämonische, zerstörerische, schlafraubende Mächte. Sie kommen, um das Leben zu zerstören und das ganze Umfeld. Und deswegen wird Jesus so drastisch in dieser Geschichte und sagt, mach diesen Fehler nicht. Sondern wer Vergebung empfangen hat, sprich auch Vergebung aus. Wir müssen erkennen, dass jeder von uns schuldig geworden ist. Und jeder von uns hätte die Strafe mit dem Tod verdient. Und dann kommt Jesus, dann kommt Gott, streckt seine Hand aus und sagt, ich vergebe dir all deine Schuld. Und nicht nur das, ich löse dich auch raus aus dem Lebensstil der Bitterkeit. Jetzt, mein Kind, ist Gelegenheit, all die Situationen der Vergangenheit mir zu bringen. Und Jesus, er heilt die Wunde der Bitterkeit. Er stellt Beziehungen wieder her. Er kommt mit seiner göttlichen Liebe in unser Leben hinein. Jesus sagt, Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Er zitiert hier das Alte Testament, aber jetzt kommt Jesus im neuen Bund und er sagt Folgendes, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Jesus sagt auch mal, es ist easy, die zu lieben, die dich lieben. Aber hier, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Tut gut denen, die euch hassen. Tut gut denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen. Das ist die Art des Gebets, was wir tun sollten. Kommt zum Schluss und unser Text, den wir uns angeschaut haben, sagt, ey, seht zu, dass keiner an Gnade mangelt. Ich möchte euch einladen zu einem Lebensstil der Gnade, des Loslassens. Jeder von uns hat schon mal die Kontrolle über seine Zunge verloren und komische negative Worte weitergegeben. Möchte ich einladen zu einem neuen Lebensstil. Und noch etwas. Nimm dir nicht alles zu Herzen, was Menschen sagen. Manchmal wird es unüberlegt oder es wird dir zugetragen und es war gar nicht so, wie es dir zugetragen wird. Lass sie los, reg dich nicht über alles auf. Es ist ein einfacher Rat an dich. Heute darfst du Leiterfahrung gegen Frieden tauschen, Schmerz gegen Heilung, Gebundenheit gegen Freiheit, weil Jesus nichts mehr möchte, wie uns an schwierigen Zeiten zu begegnen und uns zu helfen, dass wir in unserem Leben viel, viel leichter unterwegs sind.